Hallo, herzlich willkommen wieder zum Podcast des Deutschen Weininstituts, die Februarausgabe mit mir, Lena Tauskönig, und
Mit
dem
mir.
allseits bekannten Podcast-Kollegen Andreas Kaul. Sag mal, Andreas, über was sprechen wir heute?
Ja, wir haben uns gefragt, was machen die Winzerinnen und Winzer zurzeit so im Weinberg, im Keller, und haben uns überlegt, wen wir da mal fragen können, und sind auf einen jungen Mann gekommen.
Genau. Also Einleitung dazu. Wer den Bodensee als Urlaubsziel liebt, kann dort jetzt auch auf kulinarische Entdeckungsreise gehen. Ein kleines bayerisches Bodenseedörfchen namens Nonnhorn, das direkt neben Lindau, hat sich dem Wein verschrieben. Da gibt es tatsächlich auf ganz kleinem Raum einige Weinbetriebe und Weingüter. Und dazu haben wir uns eingeladen, den Benjamin Lanz.
Genau, mit dem sprechen wir.
Was macht er im Keller? Stimmt es, dass die Winzer im Winter nur auf der faulen Haut liegen oder gibt es da was zu tun? Was bedeutet Wein machen am Bodensee?
Genau, und das haben wir mit ihm besprochen, und da hören wir jetzt mal rein. So, wir sind jetzt mit Benjamin Lanz verbunden vom Bodensee. Hallo, Benjamin.
Hi, schön, dass ich da sein darf. Super.
Hallo.
Benjamin ist Winzer, und zwar aus Nonnenhorn am Bodensee. Ihr habt ein Weingut, und ihr seid, so also geografische Besonderheit, im bayerischen Teil des Bodensees. Sagt doch mal kurz ein bisschen was zu eurem Weingut, was ihr macht, seit wann es euch gibt.
Also wir sind ein kleiner Familienbetrieb, wie die meisten Betriebe hier in der Region, alle unter 10 Hektar. Wir selber liegen jetzt so bei ungefähr 8 und bewirtschaften in Summe als 12 kleine Betriebe den Bayerischen Bodensee mit in Summe 90 Hektar.
Und die Besonderheit bei euch ist, dass ihr am bayerischen Bodensee, am bayerischen Teil des Bodensees liegt. Bodensee ist ja wie die Antarktis so ein bisschen, jeder hat sein Kuchenstück. Wir haben die Badener, die Württemberger, die Schweizer, die Österreicher und eben auch ein kleines Stück Bayern. Wie ist das weinrechtlich geregelt? Das ist ja, glaube ich, eine Besonderheit.
Ja, wir sind da ein bisschen speziell, weil wir sind im Anbaugebiet Württemberg. Steht auch so auf der Flasche, auf dem Etikett. Fallen aber weinrechtlich nach Veitshöchheim und das ist Franken. Also dann auch wieder bayerisch, aber genau. Sind aber direkt als Ort an der Grenze zu Baden-Württemberg. Deswegen so ein bisschen Grenzgebiet.
Benjamin, ja genau, erzähl doch mal kurz, wie du überhaupt zum Wein gekommen bist.
Ja, ich bin eigentlich auf dem Betrieb aufgewachsen. Das war aber eher ein Obstbaubetrieb. So über die Jahre habe ich dann doch Gefallen an den ganzen Arbeiten gefunden und das Zusammensein im Herbst und die Spannung, die da auftaucht, sodass dann doch irgendwie ein Feuer in mir geweckt wurde und ich mich dann doch entschieden habe, nach dem Zivi eine Ausbildung zu machen zum Winzer. Und das hat mir so gut gepasst oder so gut gefallen, bin ich nach Geisenheim. Das ist in der Nähe von Mainz. Und da kann man, oder war damals zu der Zeit, wo ich angefangen habe, der einzigste Standort in Deutschland, wo man Weinbau studieren kann. Mittlerweile gibt es noch einen zweiten in Neustadt.
Ich finde es schön, dass du sagst, Geisenheim ist in der Nähe von Mainz und nicht in der Nähe von
Ja.
Wiesbaden. Aber das ist
Also ich als
eine.
Rheingauerin würde natürlich einfach sagen, Geisenheim ist im Rheingau. Ganz einfach, aber.
Absolut richtig. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann 2011 wieder nach Hause bin und seitdem mit im Betrieb mitentscheiden und entscheiden muss und darf. Genau.
Wenn man bei euch in der Gegend unterwegs ist, ihr seid ja direkt in Nonnhorn. Ist schon ein kleiner Ort, aber ihr habt richtig viele Betriebe dort.
Genau, Nonnhorn ist so, ja, ein kleines Örtchen mit 1700, 1800 Einwohnern. Und der Löwenanteil der 12 Betriebe ist tatsächlich hier im Ort. Es gibt noch so ein paar Satelliten außenrum in Lindau und in Bad Schachen und in Wasserburg. Aber rundherum, die Weinlagen verteilen sich eigentlich sehr schön über das komplette Ufer von Nonnhorn bis Lindau.
Und der Bodensee sorgt wahrscheinlich für ein spezielles Klima. Wie wirkt sich das aus bei euch im Weinberg?
Also, wenn man rüberschaut, über den See sieht man direkt die Schweizer Alpen. Wir sind ein voralpines Weinanbaugebiet, sind relativ hoch über normal Null, dadurch natürlich kühler und haben direkt gegenüber, das ist vielleicht die Besonderheit des bayerischen Bodensees im Vergleich zu den württembergischen und badischen Teilen, ist das Rheindelta, das quasi so als Kanal, der sich als Kanal Richtung südlich der Alpen durchschiebt, wo die Föhnwinde, von südlich der Alpen zu uns hochdrücken. Der See als Wärmespeicher ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor, weil ohne den Wärmespeicher würden die Reben hier regelmäßig erfrieren von Spätfrösten. Deswegen findet Weinbau eigentlich nur in dem Speckgürtel, so bis 10, 15 Kilometer Entfernung zum Wasserstadt, wo der See eben als Heizung die Spätfröste puffert und natürlich auch die Vegetationsphasen länger zieht, sodass es möglich wird, vom Weinbau hier zu leben, weil es nicht jedes Jahr halt einen kompletten Frost gibt.
Und wir haben ja heute ein bisschen das Thema, was gerade so passiert im Weinberg. Wir hatten ja im Herbst jedes Jahr die Weinlese. Wenn die rum ist, müsst ihr Winzer ja nichts mehr machen, glaube ich, oder? Dann
Genau,
geht es
es
ja
gibt
erst
immer
wieder. Ja,
diese
dann legen wir die
große,
Füße
genau,
hoch.
diese typische Vorstellung, im Winter haben ja die Winzerinnen und Winzer nichts mehr zu tun, Benny. Also was machst du die ganze Zeit?
Also das haben die Senioren früher zu mir auch gesagt, dass im Winter wird die ruhigere Zeit und da kann man so ein bisschen Projekte starten und Sachen machen. Fühlt sich für mich irgendwie gar nicht so an. Ich bin irgendwie am Hinterherrennen die ganze Zeit gefühlt. Die 2 Wochen, die man im Herbst länger gebraucht hat zum Aufräumen, die fehlen jetzt immer noch. Aber das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass im Winter viel Marketing stattfindet. Natürlich, die Reben wollen geschnitten werden. Das ist aber so ein bisschen eine Zeit, wo man rausgeht, wenn das Wetter schön ist, wo man sich raussuchen kann, wenn man schneiden geht. Aber die Lücken sind so vollgepackt mit Marketing, Orga, Weinkeller, Administratives. Wir füllen dann bald schon ab die ersten frischen Sachen, beziehungsweise die größeren Qualitäten aus 24, wo wir überlagert haben, 2 Winter bei uns. Muss man alles eigentlich im Keller dann schon fertig denken und auch vorbereitet sein, dann, dass man irgendwann im Sommer füllen kann und nicht dann im Sommer die ganzen Bestellungen und die ganze Orga und die Quali-Prüfung und alles machen muss, weil da ist es ja dann so, dass man eigentlich draußen gebraucht wird, weil die Vegetation natürlich voll am Start ist.
Seid ihr da am Bodensee dann früher oder später als die anderen Anbaugebiete mit der Vegetation?
Wir sind tendenziell ein bisschen später vom Austrieb her, so 10, 12 Tage, weil natürlich der See, das Wasser vom Winter her noch ein bisschen kühler ist. Und dann das auch ein bisschen rauszieht. Und generell einfach als kühle, cool Climate Region ist der Austrieb immer ein bisschen später. Aber das zieht sich dann auch durchs ganze Jahr. Wir sind dann auch im Herbst nach wie vor immer noch ein bisschen später dran als die anderen Weinbaugebiete in Deutschland.
Was habt ihr euch denn da unten auf die Fahne geschrieben, was Rebsorten angeht? Wie ist es da? Also, ne, wir kennen den Rheingau als Rieslinggebiet. Verschiedene Anbaugebiete haben sich da ein paar Schwerpunkte gelegt. Wie ist es bei euch? Gibt es speziell am Bodensee einen Schwerpunkt oder gibt es bei euch im Betrieb einen Schwerpunkt?
Also traditionell ist am Bodensee Müller-Thurgau super wichtig, weil es hier einfach gut funktioniert. Die kühle Gegend macht aus dem Müller schöne fruchtige Weine. Und natürlich in der Zeit, wo der Müller hier viel angepflanzt wurde, war es auch schön, wenn ein bisschen was geerntet werden konnte. Und Müller-Thurgau gibt die Möglichkeit, dass man relativ gut ernten kann, also gute Mengen. Aber so peu à peu verändert sich das bisschen. Die jüngeren Betriebsleiter, die jetzt so in die Betriebe kommen, setzen sehr stark auf Weltburgunder, auf Pinot und auf Chardonnay. Wir als Betrieb haben uns sehr stark auf Rebsorten spezialisiert, die ja ein bisschen besseres Immunsystem haben, die nicht so schnell krank werden, die vital bleiben, weil zu der Besonderheit am See natürlich auch gehört, das Voralpine sorgt auch dafür, dass wir mehr Niederschlag haben. Pro Jahr so 12 bis 1400 Millimeter Niederschlag. Wenn man das vergleicht, nur so als Orientierung mit einem trockeneren Gebiet in Deutschland, der Kaiserstuhl hat 4 bis 5, 600 Millimeter, da haben wir dann ein Vielfaches. Aber im Umkehrschluss sind die Photovoltaikanlagen Luftlinie vom See entfernt in Scheidegg, Luftlinie entfernt so, ja, von uns ungefähr 15 Kilometer nochmal weg vom See, sind die ertragsreichsten PV-Anlagen in ganz Deutschland. Sprich, wir haben sehr viel Niederschlag, viel Feuchtigkeit, aber auch sehr, sehr viele Sonnenstunden. Und wir im Betrieb haben uns dann überlegt, dadurch, dass wir neu anpflanzen konnten, sehr, sehr viel, was passt denn wirklich hierher? Und das war für uns die Suche, welche Sorte fühlt sich hier in der Region wohl und gibt uns so ein kleinen Vorsprung, was den Krankheitsdruck angeht, beziehungsweise im Umkehrschluss auch den Pflanzenschutz für uns vereinfacht. Was aber bei uns am Bayerischen See bei allen Betrieben sich eigentlich durchzieht, ist, dass die Sorte nicht zwingend das Wichtigste ist, was auf der Flasche steht, sondern auf der Flasche vorne drauf, auf dem werbetragenden Teil des Etiketts, steht eigentlich meistens der Ort beziehungsweise die Lage oder die Herkunft der Trauben. Und das soll auch schmeckbar werden im Glas. Und die Sorte ist nur Vehikel für den Boden, für das Kleinklima, wo die Trauben gewachsen sind, was uns viel, viel wichtiger ist. Was wir auch versuchen, in einer kleinen GU quasi als Pflock reinzuschlagen, damit es auch rechtswirksam wird.
Benni, du hast gerade eben kurz GU erwähnt. Kannst du nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz erklären, was das eigentlich bedeutet?
Also GU ist ein Kürzel und steht für geschützte Ursprungsbezeichnung und soll quasi die Region schützen oder die Produkte aus der Region schützen. Und das EU-Recht Und wir als kleine Region haben versucht, selber dann Papier zu verfassen, das dann auch Gesetz wird, wo wir uns selber Kriterien für Qualität, für Anbau festlegen konnten und versuchen eben das in ein Papier zu fassen, sodass es eben einzigartig bleibt für sich.
Betrifft es auch den Geschmack? Gibt es auch ein festgelegtes Geschmacksprofil?
Genau, das Papier setzt da so viele Rahmenbedingungen, beziehungsweise die Leitplanken sind so eng gestrickt, dass wenn man nach diesem Papier arbeitet, die Herkunft immer an Gewicht gewinnen wird. Und natürlich gibt die Region und das kühle Klima und die Böden, die hier sind, gewisse Geschmacksprofile mit. Und das wird dann auch schmeckbar.
Also, du hast uns ja erzählt, was du alles so zurzeit machst im Winter und dann auch noch nebenher irgendwelche Podcasts aufnehmen. Aber im Weinberg steht der Rebschnitt an oder ist der schon, bist du schon durch? Wie sieht's aus und was macht ihr da genau?
Genau, der Rebschnitt steht an und wir sind tatsächlich schon relativ weit. Wir haben jetzt noch ein paar kleine Stückchen zu schneiden und der Rest ist schon fertig. Ist aber auch dem geschuldet, dass wir viel Nebel hatten und viel Zeit und Lust rauszugehen und zu schneiden. Wichtig für uns ist eigentlich, dass wir hier jetzt schon den Startschuss für das nächste Jahr legen. Quasi für den Jahrgang 26 wird jetzt die erste Maßnahme quasi, wo wir versuchen schon die Weine zu denken, die dann hoffentlich in 27 beziehungsweise 28 gefüllt und auch getrunken werden können.
Genau, und Rebschnitt muss man sich so vorstellen, man hat diese ganzen Reben und Zweige und das wird einmal radikal runtergeschnitten.
Also es ist schon so, dass wir im Herbst die Trauben wegschneiden und dann im Winter fallen die Blätter ab, fallen runter und dann bleiben tatsächlich die Triebe als verholzte Ruten stehen und wir suchen uns dann die Ruten beziehungsweise Zapfen und Augen aus, die für uns schön aussehen, die wir von der Position schön am Stock haben und die bilden dann die Grundlage für den Aufbau im nächsten Jahr für eine komplett neue Laubwand. Also wir schneiden schon relativ stark zurück, dass die grüne Heckenstruktur, die man eigentlich im Sommer sieht, tatsächlich nicht mehr da ist, sondern dass es alles sich auf Hüfthöhe bewegt und alles, was über der Hüfte neu dazukommt im Sommer, wird komplett neu erzogen, beziehungsweise einmal komplett versucht neu zu organisieren, dass die Laubwand wieder frisch aufgebaut wird.
Ihr lauft dann durch den Weinberg, durch die Zeilen und schneidet die Ruten raus und die fallen dann einfach auf den Boden. Was passiert dann damit? Wenn jetzt Spaziergänger vorbeigehen und sich aufregen, die Winzer, die machen ihren Weinberg nicht sauber. Die lassen das einfach alles auf den Boden fallen und rumliegen.
Also wir häckseln das und da suchen wir uns idealerweise irgendwelche Froschknechte aus, dass der Boden nicht verdichtet wird, wenn man mit dem Traktor drüber fahren muss, weil das macht man natürlich mit dem Traktor. Und da hat man hinten dran so ein Gerät, das Holz klein häckselt. Und dann wird es einfach im Weinberg gelassen, weil wir entnehmen dem System ja im Herbst schon die Trauben. Und jetzt wollen wir nicht noch mehr dem Weinberg beziehungsweise dem kompletten System entnehmen und belassen die Ruten, die wir abschneiden, ganz, ganz bewusst, quasi als organische Masse im Weinberg.
Ein Kreislauf.
Was mich noch
Nein.
interessiert, du hattest vorhin gesagt, dass ihr da auch schon teilweise am Vorbereiten für die Füllung, für die Abfüllung, der 26er Weine seid. Wie ist er denn geworden, der Jahrgang?
Die
Ist ein
26er, die füllen wir ja jetzt zum Glück noch nicht ab. Das wächst jetzt dann erst alles, die
Okay.
26er. Wir haben
Ach
noch
ja,
die
ich meinte natürlich die 25er. Ich bin meiner Zeit wieder
genau,
voraus.
die 25, also wir füllen die frischen, einfacheren Sommertrinkweine aus dem Jahrgang 25, ein Teil zumindest jetzt dann im April, beziehungsweise hoffentlich Ende März schon. 25 war für uns eigentlich ein sehr, sehr schönes Jahr. Wir hatten zwar dummerweise kurz vor der Ernte am 1. September hier in der Region einen gemeinen Hagel, der wirklich wehtat. Allerdings jetzt, wenn ich jetzt nur für uns als Betrieb spreche, hatten wir relativ gut verteilte Weinberge, die nicht im Zentrum des Hagels waren. Deswegen waren wir mit 25 eigentlich sehr, sehr happy.
Auf was freust du dich, wenn du eine Flasche aus deinem 25er-Jahrgang aufmachst? Wie wird die schmecken in deinem Kopf?
Ist was Leichtes, nur Schweres, ist frisch mit adstringierender Säure, die hinten im Ballen stattfindet und nicht in der Brust. Leichte Salzigkeit, null üppig, total tänzelnd, ein schöner Gebirgsbach, der Bock macht, nochmal einen Schluck zu nehmen.
Das ist doch ein geiles Abschlusswort, oder?
Wenn Lena jetzt gleich fragt, was du dazu essen würdest, dann sind wir wieder an dem Punkt, weil es ist nämlich 11:30 Uhr. Und das macht sie immer, um mich zu ärgern, damit ich Hunger kriege. Also am besten überspringen wir die Frage. Ja, das klingt gut.
Aber am See liegt es natürlich nah, ein gutes Fällchen mit dazu zu nehmen.
Macht es ja doch. Ja, das, also Fällchen, ein Fisch. Das ist ein
Genau.
lokaler Fisch. Gibt es
Ja,
eigentlich.
wird zwar immer seltener, weil der See zu sauber ist und die Fische zu langsam wachsen. Deswegen muss man tatsächlich froh sein, wenn man einen findet und auch tatsächlich, wenn es sowas gibt, in die Richtung zuschlagen.
Was glaubst du bei dem Winzerberuf ist eine Arbeit, die eigentlich oft unterschätzt wird, die aber trotzdem total Spaß macht?
Also ich würde sagen, das, was tatsächlich unterschätzt wird oder was ich so selber nicht auf dem Schirm hatte, war, wie abwechslungsreich das ist. Weil man ist eigentlich Betriebsleiter und damit natürlich auch ein bisschen Arbeitgeber, muss da fit sein, was BWL und Mitarbeiterführung angeht. Dann hat man aber auch Landmaschinen und muss eigentlich die auch irgendwie ein bisschen verstehen und reparieren können. Dann hat man natürlich auch den Keller, muss da quasi sensorisch sehr gut sein, muss die ganzen Abläufe, die bei der Weinbereitung im Wein entstehen, chemisch verstehen. Es ist so vielartig, dass man überall eigentlich ein bisschen Spezialist sein muss, damit das in Summe auch wirklich gut werden kann. Also man
Ja.
kann sich nicht spezialisieren. Ich mache jetzt nur die eine Arbeit, bin zum Beispiel sehr, sehr gut in Mathe und das ist mein Steckenpferd. Das kann sich der Winzer nicht erlauben, sondern der muss sehr vielartig unterwegs sein und überall was mitbringen.
Ein Allrounder. Dann gibt es ja auch noch Marketing, dann gibt es noch Verkauf und irgendwo muss ja auch der Weinberg noch behandelt werden und bearbeitet werden. Ja.
Absolut. Ganz wichtig, dass man ein guter Gärtner ist. Das stimmt.
Wie, du hast jetzt gesagt, du hast ja noch eine Schwester, hast noch Family. Wie funktioniert es bei euch? Wie seid ihr da aufgeteilt? Wir kennen ja ganz oft hier, wir sitzen ja als Deutsches Weininstitut zum Beispiel in Rheinhessen. Hier gibt es ja wahnsinnig viele Familienbetriebe, wo es dann wirklich auch so ist. Vater, Mutter helfen noch im Betrieb mit. Die Geschwister sind vielleicht noch irgendwie involviert. Und dann kommen die nächste Generation und die hilft dann auch schon bei der Weinlese. Wie ist es, funktioniert es bei euch?
Also, ich habe noch zwei kleinere Schwestern, die aber ziemlich früh schon gesagt haben, dass sie nicht in Betrieb einsteigen wollen. Und natürlich gibt es die Eltern, die zu meinem Glück total engagiert sind, noch jung und mega Bock haben und auch wirklich sehr, sehr wichtig für den Betrieb. Aber von Anfang an, wo ich dann in Betrieb kam, gesagt haben, sie sind froh, wenn sie mitarbeiten, aber nicht mehr entscheiden müssen. Und das macht natürlich so eine Betriebsübergabe sehr, sehr leicht, beziehungsweise ist es für alle dann irgendwie entspannter oder es gibt weniger Reibungspotenzial.
Das heißt, you're the man of the hour, du entscheidest, wie schmeckt der Wein, was machen wir heute im Weinberg und du kannst auch die Ansagen machen, von wegen, heute machen wir das so und der Wein muss aber auch vor allem, keine Ahnung, wenn er im Fass liegt, ich hätte ihn gerne noch 2 Wochen länger im Fass liegen, weil so gefällt er mir noch nicht.
Das hat sich vielleicht jetzt so angehört, aber es sind natürlich immer Gemeinschaftsentscheidungen und man spricht da schon drüber und findet dann zusammen schon auch die beste Lösung. Wahrscheinlich die bessere, wie wenn man es alleine entscheiden müsste.
Ja, ich frage noch was.
Dann frag.
Das ist, finde ich, nämlich auch immer so ein interessanter Punkt, wenn man einen Winzer fragt, und was machst du so in deiner Freizeit? Wie sieht bei dir so dein perfekter freier Tag aus? Erzähl mal.
Also, als Winzer ist man ja selbstständig und das ist auch so. Man ist gedanklich eigentlich immer irgendwie im Betrieb. Selbst wenn man abends essen geht oder mit den Freunden unterwegs ist. Und dann sind natürlich viele Freunde auch Winzer. Dann hat man direkt wieder ein Thema, um im Betrieb zu bleiben. Ist natürlich so, dass wenn man jetzt diese klassische Family-Zeit, ich habe mittlerweile auch drei Kinder, sieht, die leidet ab und zu ein bisschen und da werde ich nicht immer jedem Bedürfnis ganz gerecht. Aber dadurch, dass es auch ein Familienbetrieb ist, bin ich dann doch auch wieder viel zu Hause und wir essen mittags zusammen und es gibt einen Austausch und die Kids hüpfen auf dem Hof rum und so gibt es da schon Synergien. Aber es ist definitiv kein 9-to-5-Job, wo man dann nicht weiß, was man denn jetzt am Freitagabend noch machen soll. Das geht mir ganz, ganz selten so, dass ich nicht weiß, was ich vorhabe.
Gibt es da nicht vielleicht eine kleine Skatehalle, wo du manchmal noch am Skateboard eine Runde drehst?
Und tatsächlich haben wir hier in der Region so einen, in einem Feldshop, also draußen in so einem kleinen Holzverschlag, uns eine kleine Mini-Ramp reingebaut. Und da trifft man sich natürlich schon auch am Zug. Das ist ein guter Ausgleich. Ja. Macht immer Spaß. Gute Flasche Wein dabei und bisschen skaten.
Ja, schön.
Und natürlich, was auch ganz wichtig ist für uns hier als voralpine Ecke, ich bin ganz, ganz gerne in den Bergen. Wenn es wirklich mal einen Tag gibt, wo man wirklich sich rausschlägt, dann ist es schön, wenn man den in den Bergen verbringen kann. Zumindest für mich.
Vor allem im Winter. Wie lange fährst du ins Skigebiet? Kannst du einfach Snowboard unter den Arm packen und nach 20 Minuten stehst du auf dem Brett?
Das geht, das sind dann so kleine Hausberge, aber wir sind in einer guten Stunde am Arlberg.
Geil. Schon auch
Ja.
ein Lifestyle so am Bodensee.
Der lebenswerte Region, das muss man ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall.
Benjamin Lanz, wenn wir dich mal nicht am Bodensee treffen wollen, sondern out and about. Wo bist du dieses Jahr unterwegs? Wo können wir dich mal antreffen?
Fix steht schon die Charaktere am 23. April in Eltville im Kloster Eberbach.
Den
Da werden wir
wunderschönen
dieses Jahr
Ort.
sein. Genau.
Das ist bei
Und
Mainz.
natürlich
Das ist im
in der Nähe
Rheingau.
von Mainz.
Ja.
Und natürlich, falls jemand hier in der Region unterwegs ist, am 28.03. ist von den Bayerischen Bodenseewinzern das Lago. Eine schöne, entspannte, kleine Verkostung mit anschließendem Konzert in der Inselhalle in Lindau auf der Insel.
Schön. Das hört sich super an.
Gut,
Ist
Lena.
es.
Empfehlung.
Okay, Benjamin Lanz vom Bodensee. Schönen Dank, dass du bei uns beim Gespräch dabei warst. Wer jetzt angefixt ist und unbedingt mal Weine vom Bodensee probieren will, ihr findet natürlich alles zu den Lanzweinen auf der Homepage. Sagt nochmal eure Website-Adresse, Benjamin.
Ganz easy, landswein.de.
Landswein.de. Seid ihr auch auf Insta und Co. überall aufzufinden?
Eh klar.
Na, super, dann sind wir alle versorgt mit Infos. Wir stellen euch das unten in die, wie heißt das?
Show Notes.
Show Notes.
Das ist
Alright.
Englisch, genau.
Ja, schaffe ich.
Super. Vielen Dank für die Einblicke in die Arbeit im Weinberg im Keller. Das Leben als Winzer, als Familienvater und Winzer. Wir haben viel erfahren über den Bodensee, über eure Gegend. War hochinteressant. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bald am See.
Genau.
Ja, das war Benjamin Lanz vom Bodensee aus Nonnenhorn. Interessante Einblicke. Lena, am 15. März startet in Düsseldorf die Probwein.
Ja, das ist
Das.
ein Datum, das ist natürlich bei uns hier beim Deutschen Weininstitut eingeprägt, eintätowiert auf die Stirn, weil wir hier auf Hochtouren daran arbeiten für den Messeauftritt des Deutschen Weininstituts auf der Prowein. Größte internationale Weinmesse.
Und was muss man dazu sagen, die Probein ist eine Fachmesse. Das heißt, da haben nur Fachbesucher Zutritt. Das sind Leute aus Gastronomie, Handel, von der Presse. Ich gehe davon aus, dass einige von euch auf der Probein dabei sein werden. Und deswegen weisen wir auf unseren Stand hin, das Thema dieses
Ja,
Jahr.
Thema Keep It Light. Weine mit moderatem Alkoholgehalt.
Genau, und neben diesem Thema. Ihr könnt an unserem Stand während der ganzen Probe Weine verkosten. Der Stand ist in Halle 1 und die Standnummer ist C200. Und direkt angedockt an unserem Stand, eigentlich ist alles unter einem Dach, ist wieder die Generation Riesling. Und da könnte es Probleme geben, wenn man sich nach dem alten Logo orientiert und uns sucht. Warum, Lena?
Genau, Generation Riesling ist ja mein Steckenpferd hier beim DWI. Und wir haben im Zuge des 20-jährigen Jubiläums ein komplett neues Design. Auch der ganze Messestand wird im neuen Design sein. Alles neu, Website neu. Insofern auch für alle Nicht-Fachleute ist ja die Website für Generation Riesling auch interessant. Die wird nächste oder übernächste Woche live gehen. Das wird super aufregend für uns und da steckt auch sehr, sehr viel Arbeit drin. Wir freuen uns, wenn wir da endlich in die Öffentlichkeit gehen können.
Und für alle, die den Podcast im Januar noch nicht gehört haben und auch den Podcast über die Generation Riesling noch nicht gehört haben, was ist die Generation Riesling?
Die Generation Riesling ist eine super dynamische, innovative Community von den jungen deutschen Winzerinnen und Winzern. Es ist, man kann sagen, ein Netzwerk, die können sich da austauschen. Das Deutsche Weininstitut fördert die jungen Winzerinnen und Winzer unter 35 Jahren besonders gerne. Und genau, da gibt es ganz viele Veranstaltungen durch das ganze Weinjahr.
Und 10 von den Generation Riesling Winzerinnen oder Winzern sind auch bei uns am Stand auf der Prowein und präsentieren ihre Weine. Also gerne mal bei uns am Stand vorbeischauen.
Genau.
So, das war's für heute. Bei uns in Mainz sind es morgen 18 Grad gemeldet.
Boah, im Rheingau sind es sogar 20 Grad.
20 Grad. Das ist ja. Wir zeichnen am 25. Februar auf, das noch als Ergänzung. Ich glaube, das könnte es jetzt gewesen sein mit dem Winter. Ich hole jetzt schon mal die Gartenmöbel raus. Genießt den Frühling und bis zum nächsten Mal.
Tschaußen.
Was hast du gerade gesagt?
Tschaußen. Ja,
Tschaußen.
ciao, tschaußen. Tschüssinger.
Ja, Tschüssikowski.
Genau.